Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Von wo auch immer du zuhörst, wir hoffen, dass du durch die Predigt ermutigt und gestärkt wirst. Wir sind begeistert von Gott und dass er sich uns in Liebe zuwendet. Es ist unser Wunsch, dass du auch durch die Predigt etwas davon kannst spüren, wie fest du Gott am Herzen liegst. In diesem Sinn, eine berührende und bereichernde Zeit in den nächsten paar Minuten mit den Gedanken von dieser Predigt.
Ich möchte euch zu Beginn kurz von unseren Sommerferien erzählen. Die waren nämlich ursächlich für die Gedanken, die ich mir für diese Predigt gemacht habe. Wir waren nämlich im Sommer letzten Jahres 3 Wochen in Uganda. Wir wollten dort eine Schule besuchen, die eine gute Freundin von uns, die bei uns im Ort in Lörrach lebt und die wir kennen, die auch Lehrerin ist an der Schule, wo ich mal Lehrer war, meine Frau, die hat dort eine Schule gegründet für einheimische Kinder. Die Schule, die befindet sich jetzt nicht in der großen Stadt, sondern wirklich in einem sehr ländlichen Gebiet, ganz weit draußen. Und wir durften dort 3 Wochen zu Besuch sein und haben einen relativ guten Einblick bekommen an verschiedene Stellen dieser Schule, an das Schulsystem, aber auch natürlich ein Einblick in dieses Land Uganda und was die Menschen dort alles so erleben, wie die leben. Und ihr seht da gerade im Hintergrund ein paar Bilder. An einem Nachmittag haben wir bei einem Community Walk mitgemacht. Das heißt, wir sind von der Schule aus mit den Lehrern zusammen und eben mit meinen Kindern und mit anderen Gästen, die dort waren, in die Dörfer gelaufen. Und Dörfer darf man sich nicht vorstellen wie bei uns ein Dorf, sondern da ist hier mal eine Hütte und dort mal eine Hütte, ohne jegliche Infrastruktur. Und sind dort so von Hütte zu Hütte gelaufen, um den Menschen ein bisschen Lebensmittel, Seife, Reis und so weiter vorbeizubringen. Oder zum Teil auch Kleidung. Und dabei haben wir auch das Zuhause von den Schülern gesehen und ihren Eltern, wobei man sagen muss, dass ganz viele Familien dort auch zerrüttete Familien sind. Man darf sich nicht vorstellen, dass dort Vater, Mutter und die Kinder zusammenleben, sondern es ist oftmals leben die Verwandten mit oder die Mutter ist gar nicht mehr da, der Vater ist nicht da oder die Mutter hat von 3 verschiedenen Vätern Kinder. Also wirklich ein sehr großes Tohuwabohu, was die Familiensituation anbetrifft. Und was wir dort erlebt haben, beim Anblick dieser Häuser und Hütten, das ist eine unglaubliche Armut gewesen. Der Mann da in der Mitte, der sah, dass ich so ein paar Fotos mache, dann hat er mich gefragt, ob ich ihn fotografieren würde. Die werden offensichtlich gern fotografiert und vor allem, ich glaube, der hat auch in seiner Hütte keinerlei Spiegel oder großes Mobiliar. Vielleicht wollte er einfach mal sich selber sehen, wie er eigentlich aussieht. Da habe ich ihm so mein Handy gezeigt und dann hat er gelacht, dass er sich gesehen hat. Und das andere Bild, das ist jetzt hier links, das sieht ja als völlige Bruchbude. Das ist die Küche von den Leuten, wo sie eben ihre Speisen zubereiten. Also wirklich ungeheure Armut, einfachstes Leben, primitive Lehmhütten, einen Raum, in dem die ganze Familie lebt, purer Lehmboden, also irgendwie nicht Teppich oder Fliesen oder sonst etwas, keine Elektrizität, kein fließend Wasser, keine Heizung, keine Klimaanlage, kein Elektroherd, kein Kühlschrank, nichts dergleichen. Und trotzdem ist uns dort ungeheure Herzlichkeit begegnet, Dankbarkeit, Freundlichkeit und vor allem ist uns eine ganz tiefe Frömmigkeit entgegengekommen. Und ich habe mich dann gefragt, gerade wenn die Menschen dort so fromm sind, wenn sie gläubig sind, was trägt und hält die Menschen angesichts ihres Elends, das ihnen da jeden Tag begegnet? Und ich habe mir überlegt, ob mein Glaube dieselbe stabilisierende und tragende Wirkung in meinem Leben hätte, wenn es mir so ginge wie denen. Und ich habe mich dann darüber hinaus gefragt, was bewirkt eigentlich mein Glaube in meinem Leben? Was bedeutet der für mein Leben? Was macht der aus meinem Leben? Viele von euch sind vielleicht schon gläubig, seitdem sie in der Kinderstunde waren, sind in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen und vieles am Glauben ist uns sehr vertraut. Aber sich nochmal zu überlegen, was bewirkt dieser Glaube in mir? Was wirkt der eigentlich aus? Da hat mich diese Reise ganz neu animiert, mir darüber Gedanken zu machen. Und ich glaube jetzt seit über 45 Jahren an Jesus. Und ich habe bis heute nicht aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen, was mir dieser Glaube bedeutet. Und ich sage immer wieder, Glaube ist kein Standpunkt, Glaube ist eine Reise. Mein Glaube verändert sich, der verwandelt sich, weil sich eben auch mein Leben und meine Lebenssituation wandelt. Damit wir mit unserem Glaube alt werden können, muss er sich immer wieder an zwei Stellen synchronisieren. Also das, was wir glauben, das muss in Synchronität kommen. Und zwar einerseits mit dem Herzschlag Gottes, mit dem, was Gott wichtig ist. Das muss auch irgendwie mir wichtig sein. Also mein Herz muss irgendwie synchron werden mit dem Herzen Gottes. Und auf der anderen Seite muss mein Glaube synchron werden mit meiner Biografie. Es darf nicht sein, dass das, was ich glaube und das, was ich lebe, erlebe, die Erfahrungen, die ich mache, irgendwie auseinanderdriften. Ein Glaube, der Anschluss an die eigene Biografie verliert, der geht am Ende tatsächlich auch verloren. Und heute würde ich gerne mit drei Stichworten beschreiben, um was es dem Glauben eigentlich geht. Man könnte sagen, dass der Glaube drei Wirkungen hat, drei Wirkungsweisen, die der Glaube in uns hervorbringt. Also wenn unser Glaube synchron ist mit dem Herzen Gottes und mit unserer Biografie, dann entwickelt sich ein Glaube, der uns trägt, der uns bewegt und der uns verwandelt. Oder wenn man es ein bisschen mit Fremdworten ausdrückt, dann ist es ein Glaube, der uns stabilisiert, ein Glaube, der uns stimuliert und ein Glaube, der uns transformiert. Stabilisation, ein Glaube, der trägt, Stimulation, ein Glaube, der uns bewegt und Transformation, ein Glaube, der uns verändert. Und ich würde gerne zu allen drei Bereichen kurz was sagen. Fangen wir mal an mit der Stabilisation, einem Glauben, der trägt. Das Leben, das wir da in Uganda erlebt haben, das war in vielerlei Hinsicht so anders, dass ich manchmal den Eindruck hatte, wir sind nicht nur in einer anderen Welt gelandet, sondern auf einem anderen Planeten. So anders, so unendlich weit weg war das, was die dort leben, von meiner Lebensrealität. Eben dieser einfache Lebensstil, diese Knappheit an Ressourcen, an medizinischer Versorgung, an finanziellen Möglichkeiten, an beruflichen Chancen, an Bildung, das war wirklich schockierend. Und gleichzeitig begegnete uns an jeder Ecke der christliche Glaube. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist alles durchdrungen von frommen Sprüchen, von frommen Ausdrücken. Da ist die Bäckerei nicht einfach nur Bäckerei, sondern der Lamb of God Bakery. Und der Friseursalon, der ist dann the Grace of Jesus Friseursalon. Also überall hat es so große Namen drüber, die irgendwie was Frommes ausdrücken. Und es gab kein Taxi, das nicht voll war mit Klebern und auf der Windschutzscheibe obendrauf irgendwie steht Praise the Lord oder Hallelujah oder God is great. Und da gab es ein paar, da steht da drauf, gesegnet sei Allah, weil es auch ein paar Moslems gab. Aber das ist nicht so üblich, dass man das, was man glaubt, und überall draufschreibt. Das ist also jeder Ecke begegnet. Und überall gab es Kirchen und den Gottesdienst, den wir besucht haben, wurde gelobt, gepriesen, getanzt, gesungen. Es waren Orte leidenschaftlicher Frömmigkeit. Einmal haben die Schüler von der Schule, wo wir waren, die haben einen Chor und die haben dann lange Zeit, tagelang, wo wir dort waren, geübt für einen Auftritt, den sie am Sonntag im Gottesdienst hatten. Und dann waren die ganzen Schüler dort und haben gesungen und wir waren mitten im Gottesdienst. Es war unglaublich laut. Also laut, es war kein großer Saal, aber Lautsprecher, da sind eure Garten, Klacks dagegen. Und dann wurde voll aufgedreht. Also ich habe wirklich mir die Ohren zuhalten müssen und dann wurde gesungen und getanzt. Und dann war eine, auch aus Lörrach dabei, die hat dann dort die Predigt gehalten. Und am Ende des Gottesdienstes wurde dann das Opfer eingesammelt und da haben die Leute dann zum Teil Geld gegeben, aber eher weniger. Das haben vielleicht wir Westler haben dann ein bisschen Geld reingelegt, aber die Leute haben dann da vor die Bühne Naturalien gebracht, also Obst, Gemüse und auch eine ganze Reihe lebender Hühner, die an den Füßen zusammengebunden waren, wurden dann da abgelegt. Und dann dachten sie, sie sind gastfreundschaftlich und wollten dann der Predigerin als Gastgeschenk eines dieser Hühner überreichen. Und was die nicht wussten und was ich eigentlich auch nicht wusste, ist, sie hatte echt eine Hühnerphobie. Und dann wurde sie nach vorne gebeten, dann wurde ihr so ein lebendes Huhn überreicht und dann musste sie dieses Huhn eben unter ihren Sitz legen. Es war für sie eine unglaubliche Überwindung. Vielleicht war das ihr großes Wunder, dass sie ein Huhn in die Hand genommen hat. Aber es heißt, große Leidenschaft und dann wurde wieder gelobt und dann wurden die Gaben vor Gott gebracht. Also das war wirklich ein beeindruckender Gottesdienst. Wir waren dann nochmal in einem anderen Gottesdienst und da ist uns das Gleiche begegnet. Lange Gottesdienste, lange Predigten, viel Lobpreis, Gesang, Musik. Also das war wirklich beeindruckend. Offensichtlich hat der christliche Glaube für diese Menschen eine ganz große Bedeutung. Er stabilisiert ihr Leben. Für mich ist das die erste grundlegende Funktion des christlichen Glaubens, die Stabilisation. Also die stabilisierende Wirkung des Glaubens entsteht, weil Menschen darauf vertrauen, dass Gott sie sieht, dass Gott sie versorgt, dass Gott sie trägt, dass er sie bewahrt und dass er sie tröstet. Also der Glaube verleiht Sicherheit, er verleiht Geborgenheit, er verleiht Hoffnung und Zuversicht.
Gott wird eben als liebevoller Vater wahrgenommen. Er ist Versorger, Friedefürst, Beschützer, Heiler und Erlösung. Wir gehen davon aus, bei dieser stabilisierenden Wirkung des Glaubens, dass Gott einen Plan hat für unser Leben, dass er uns den Weg ebnet, dass er uns vergibt, dass er uns stärkt, dass er uns führt, dass er gute Gedanken mit unserem Leben hat. All das hat enorm tragende und stabilisierende Wirkung auf das Leben. Und dieser Aspekt des Glaubens, der ist ja ausgelöst durch all die Verheißungen, die Gott seinen Kindern macht. Kaum etwas bringt diese stabilisierende Wirkung des Glaubens besser zum Ausdruck als zum Beispiel Psalm 23. Gerade Menschen in Not beten diesen Psalm seit Jahrtausenden. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salzt mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Das ist eine Verheißung nach der anderen, dass Gott trägt, versorgt, beschützt, mit uns ist. So ein Psalm stabilisiert das Leben von Menschen. Der wurde gebetet, als die Juden auf der Flucht waren oder als die Menschen im Ersten Weltkrieg in den Kriegsgräben gesessen sind oder die Soldaten. Überall wird dieser Psalm gebetet, weil wir hoffen, dass, oder weil er so viel Schutz und Bewahrung zum Ausdruck bringt. Und Jesus vermittelt zum Beispiel die Idee von Gottes Fürsorge in der einfachen Aussage aus dem Matthäusevangelium: Bei euch sind sogar die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Solche Verse, die geben uns irgendwie ganz viel Halt. Gott kennt sogar jedes Haar auf meinem Kopf. Der weiß um jede Zelle in meinem Körper. Der kennt mich durch und durch. Und dem bin ich ungeheuer kostbar. Wenn das nicht stabilisiert. Und Paulus kann davon reden, dass nichts und gar nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Keine Gefahr, keine Not, keine Bedrängnis. Die Liebe Gottes, die bleibt bei uns. Ich glaube, dass diese stabilisierende Wirkung des Glaubens in engem Zusammenhang steht mit den menschlichen Grundbedürfnissen. Viele von euch kennen vielleicht die Maslow-Pyramide. Schon mal gehört von der? Von der Maslow'schen Bedürfnispyramide? Sie stellt die menschlichen Bedürfnisse in 5 Stufen dar. Und zwar angefangen bei den elementaren physiologischen Erfordernissen an der Basis dieser Pyramide bis hin zur Selbstverwirklichung an der Spitze. Also die höheren Bedürfnisse, die können erst dann in Angriff genommen werden, wenn die darunterliegenden Mangelbedürfnisse weitestgehend gestillt sind. Kurz zusammengefasst kann man sich das so vorstellen, vielleicht kannst du das mal einblenden. Da ist also ganz unten die physiologischen Bedürfnisse wie Überleben, Atmung, Nahrung, Wasser, Schlaf, Wärme, Kleidung, Erholung. Darüber kommen dann die sogenannten Sicherheitsbedürfnisse der Menschen, also Schutz, körperlich und seelisch, Ordnung, Stabilität, finanzielle Absicherung, ein sicheres Zuhause. Dann kommen die sozialen Bedürfnisse, Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Liebe, Partnerschaft, Freundschaft, Kommunikation. Und dann kommen schon die nicht mehr Mangelbedürfnisse, sondern Individual- und Wertschätzungsbedürfnisse, also das Bedürfnis nach Anerkennung, nach Status, nach Respekt, nach Selbstwertgefühl, nach Erfolg und so weiter. Und ganz oben sind dann die Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung, also die Entfaltung der Persönlichkeit, Kreativität, meine Potenziale nutzen, Sinn finden und so weiter. Das ist die klassische Maslow-Pyramide. Und die stabilisierende Wirkung des Glaubens ist eine Antwort auf die physiologischen Bedürfnisse und die Sicherheitsbedürfnisse der Menschen. Also die untersten beiden Stufen dieser Pyramide. Genau hier erleben wir Gott als Versorger, als Tröster, als Beschützer, als Helfer und als Heiler. Hier geht es nicht um hohe Theologie, hier geht es nicht um tiefe Reflexion, sondern um das grundlegende Vertrauen in die Fürsorge und den Schutz Gottes. Wir leben da von seinen Verheißungen und hoffen darauf, dass Gott unsere menschlichen Grundbedürfnisse erfüllt und befriedigt. Der stabilisierende Aspekt des Glaubens, der trägt natürlich eher passive Züge an sich. Sicher auch die attraktivste Variante des Glaubens, weil ich hier der Beschenkte bin. Gott ist der Aktive, Gott ist der Handelnde. Er hat einen Plan, er hat die guten Absichten für mein Leben. Er führt und trägt mich durch all die Schwierigkeiten hindurch. Der Glaube dient bei diesem Aspekt der Vergewisserung und der Entlastung. Hier wird der Glaube etwas, das mich eben vergewissert und enorm entlastet. Und das ist natürlich für Menschen wie in Afrika enorm attraktiv. Vielleicht erinnert euch, es gab immer wieder mal so große Evangelisten, die so ganz große Veranstaltungen in Afrika durchgeführt haben und Millionen Leute zum Glauben gekommen sind. Natürlich haben die vor allem das bedient. Die haben genau das geschildert, dass Gott dich versorgt und trägt und dir Sicherheit verleiht und dich finanziell versorgt und so weiter. Und das findet eben dort einen ungeheuer fruchtbaren Boden, weil die Menschen sich da unten bewegen in ihrer ganzen Lebensgeschichte, nämlich auf den Sicherheitsbedürfnissen und physiologischen Bedürfnissen. Die Kehrseite dieser Art zu glauben, der stabilisierenden Wirkung des Glaubens, die Kehrseite ist, dass dieser Aspekt uns auch zu passiv machen kann. Man ergibt sich ins Schicksal, man akzeptiert die Zustände, gegen die man eigentlich aktiv werden sollte. Man lässt sich vertrösten auf die Zukunft, auf bessere Zeiten, auf die Erweckung oder aufs Jenseits. Und dann kann Religion auch zum Opium für das Volk werden. Aus Vergewisserung und Entlastung wird am Ende Betäubung. Nur dieser Aspekt des Glaubens, da fehlt was, da ist zu einseitig. Und darum braucht es unbedingt den nächsten Aspekt des Glaubens, nämlich die stimulierende Wirkung des Glaubens. Was meine ich damit? Ein Glaube, der bewegt. Das Wort kommt vom Lateinischen stimulare und meint anstacheln, antreiben, erregen, reizen. Es geht darum, dass Gott etwas in uns anregt, er bewegt etwas in uns, er bringt in uns etwas in Gang. Gott ermutigt uns oder drängt uns zu etwas. Also wenn das Wort Stimulation zu fremd ist, da könnt ihr es auch sagen, es geht hier um Motivation. Also der Glaube, der uns motiviert. Also Stimulation meint die Anregung Gottes in unserem Innern. Es heißt, ich glaube im Lukas-Evangelium, dass Simon auf Anregen des Geistes in den Tempel kam, um dort den kleinen Jesus zu treffen, der beschnitten werden sollte. Also da ist etwas, das einen Menschen anregt, antreibt, in Bewegung setzt. Es geht hier also weniger darum, dass Gott uns mit etwas beschenkt oder Gott uns mit etwas versorgt, sondern vielmehr löst Gott in uns Energie, Antrieb und Motivation aus. Also der stimulierende Aspekt des Glaubens trägt daher vielmehr aktive Züge. War bei der Stabilisation Gott der Handelnde, der Aktive und wir die Empfangenden, werden wir bei der Stimulation selbst zu den Aktiven und Handelnden. Und diese Stimulation, die ereignet sich meiner Meinung nach vor allem auf zwei Ebenen, in zwei Bereichen. Und zwar zum einen in der Stimulation im Denken. Also wenn Gott unseren Glauben stimuliert, dann hat das Auswirkungen auf unser Denken. Wir wollen die Zusammenhänge rund um den Glauben verstehen. Wir wollen sie vertiefen und erschließen. Wir wollen die großen Rätsel des Lebens aus der Perspektive des Glaubens her deuten. Ich liebe es, mir tiefe Gedanken zu machen, mich nicht nur mit Milch, sondern mit fester Speise abzugeben. Ich möchte weiterdenken, zu Ende denken, weiter glauben, hinterfragen und Antworten finden. Und darum heißt Theologie für mich Gott mit dem Verstand leben. Das ist Theologie für mich. Durch Stimulation wird der Glaube aber auch etwas komplexer, vielschichtiger und tiefer. Für mich ist es ein Ausdruck einer ganz engen Verbundenheit mit Gott, wenn ich im Nachdenken über die Bibel, über einen Podcast, über ein Buch, über eine Predigt oder nachdenken über ein Gespräch, so unerwartete Entdeckungen mache oder so Aha-Erlebnisse habe. Vielleicht geht es auch mal so, dass ihr irgendwie was lest oder einen Podcast hört und habt da so ein Aha-Erlebnis und plötzlich fällt der Groschen und ihr kapiert was über diesen Glauben und es tut so gut, das ist so stimulierend. Die Autoren der Bibel beschreiben in vielfacher Hinsicht diesen Aspekt der Stimulation im Denken. Im Korintherbrief kann zum Beispiel Paulus sagen, liebe Brüder und Schwestern, seid, was eure Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine Kinder, die nicht verstehen, was man ihnen erklärt. Im Bösen, darin sollt ihr unerfahren sein wie Kinder. In eurem Denken aber sollt ihr reife, erwachsene Menschen sein. Oder in den Sprüchen lesen wir, Weisheit ist das Allerwichtigste. Deshalb erwirbt Weisheit und mit allen Mitteln erwirbt Verstand. Und im Kolosserbrief betet Paulus, wir bitten Gott, dass sein Geist euch mit Weisheit und Einsicht erfüllt und ihr auf diese Weise seinen Willen immer besser erkennt. Etwas immer besser erkennen, durchschauen, begreifen, das will der Glaube, dass unser Denken stimuliert wird. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, nämlich nicht nur die Stimulation im Denken, sondern auch im Handeln. Bei diesem Aspekt des Glaubens erleben wir, dass uns innerlich etwas antreibt, drängt, bewegt, sodass wir ins Umsetzen, in die Veränderung hineinkommen. Also wir wollen was verändern, wir wollen was umsetzen. Der Glaube stimuliert uns, Teil der Lösung zu sein und nicht nur Teil des Problems. Der Geist inspiriert uns, nach etwas zu trachten, eine Sehnsucht zu entwickeln, etwas erreichen und bewirken zu wollen. Wir wollen Frucht bringen, wir wollen Reich Gottes bauen, wir wollen das Leben zum Blühen bringen. Auch da gibt es eine ganze Menge Bibelstellen, die von dieser Stimulation im Handeln sprechen. Ganz berühmter Vers, den wahrscheinlich alle schon zitiert haben, wenn Jesus sagt, Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Da geht es um stimuliert, motiviert werden im Handeln, damit wir nach dem Reich Gottes trachten. Und Paulus weiß, dass die Liebe Gottes ihn stimuliert. Wenn er nämlich schreibt im 2. Korintherbrief, bei allem ist das, was uns antreibt, könnte er sagen stimuliert, die Liebe von Christus. Die drängt ihn, etwas zu tun, auf Missionsreisen zu gehen, Menschen das Evangelium zu erklären, sich für die Armen einzusetzen. Die Kirchengeschichte, die ist voll von Männern und Frauen, die wegen dieser stimulierenden Wirkung des Glaubens das Evangelium in ferne Länder getragen haben, die Bibel in unbekannte Sprachen übersetzten, ihr Hab und Gut den Armen verschenkt haben, Krankenhäuser errichteten, Waisenhäuser gründeten, theologische Ausbildungsstätten ins Leben riefen oder sich für die Abschaffung der Sklaverei einsetzten. Der stimulierende Aspekt des Glaubens ist deutlich anspruchsvoller und anstrengender als der stabilisierende. Denn dort bin ich einfach der Beschenkte und hier werde ich zum Schenkenden. Ich bin dann nicht nur Gesegneter, sondern selbst Segnender. Das ist also der zweite Aspekt, die stimulierende Wirkung des Glaubens. Mein Glaube, das soll mich stabilisieren und es soll mich stimulieren. Und zu guter Letzt geht es um die transformierende Wirkung des Glaubens. Also ein Glaube, der uns verändert. Es geht darum, dass das Glaube und Christsein uns tatsächlich verwandeln. Nicht nur in unserem Denken, nicht nur in unserem Handeln, sondern tief in unserem Innern, in unserem Herzen. Es geht um diese tiefe, charakterliche und Veränderung und Wesensveränderung, damit wir tatsächlich Jesus ähnlicher werden. Und auch hierzu gibt es eine ganze Menge Bibelstellen, zum Beispiel Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Oder an anderer Stelle sagt Paulus, wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Oder in Hesekiel, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Alles Verse, die davon sprechen, dass Gott uns zutiefst verwandeln, verändern möchte. Das ist eine Auswirkung des Glaubens, dass wir im Lauf unseres Lebens verändert werden und dass vielleicht ein unbarmherziges Herz barmherzig wird. Ich habe durch manchen Bruch und Krise in meinem Leben genau das erlebt, dass der Glaube am Ende ein Herz verändern kann, Situationen verändern kann, Vergebung und Versöhnung bewirken kann, Liebe schenken kann, wo vorher vielleicht keine Liebe war. Wahrscheinlich ist das hier die transformierende Wirkung des Glaubens, das Anspruchsvollste, das ist jetzt Kür, nicht einfach Pflicht. Darauf muss man sich ganz bewusst einlassen. Diesen Glaubensaspekt, den muss man bewusst betonen, denn Transformation geschieht einfach nicht von alleine und nicht automatisch. Das war auch die Kritik der Propheten im Alten Testament und dieselbe Kritik scheint dann auch in den Evangelien und im restlichen Neuen Testament durch, dass die Herzen eben unbeschnitten blieben, dass es steinerne Herzen blieben. Oder dass wir uns nicht wirklich in der Tiefe verändern und dass dann vieles nur äußerliche Frömmigkeit ist. Letzten Endes geht es darum, dass Liebe und Barmherzigkeit unser ganzes Sein, unser Denken, Handeln, unser Reagieren und Agieren prägen und bestimmen sollen. Und einerseits sind wir natürlich alle miteinander so angenommen, wie wir sind. Und andererseits dürfen wir Lebenslügen, Charakterschwächen, ungute Gewohnheiten, Verletzungen und vieles andere durch die Kraft des Geistes überwinden. Und vielleicht geht es euch auch so, mir ist natürlich jetzt schon ein paar Mal in meinem Leben aufgefallen, dass ich mich gerne mehr verändert hätte in den letzten 45 Jahren. Am Ende ist der Spielraum nicht ganz so groß, wie wir uns vielleicht wünschen würden. Wir sind auch sehr festgelegt durch unsere Erziehung und auch durch unsere Gene. Aber ich sage mir, deswegen gebe ich nicht auf. Dort, wo wir unverändert sind, bedeutet das oder bringt das mit sich, dass wir Kollateralschäden anrichten. Also meine Gier oder mein Neid oder meine Unversöhnlichkeit, die schadet mir, aber sie hat auch Kollateralschäden. Irgendjemand wird Opfer von dieser Charakterschwäche. Und ich habe mir gesagt, weil der Spielraum jetzt nicht riesig groß ist, möchte ich mich vor allem auf die charakterlichen Themen konzentrieren, die meisten Kollateralschäden mit sich bringen. Denn da habe nicht nur ich was davon, sondern auch einige andere, wenn ich mich dort wirklich verändere. Zur Veränderung könnte man eine ganze eigene Predigt machen, mache ich jetzt nicht, mir geht es mehr um den Überblick dieser drei Dinge. Man kann also sagen, die Grundlage unseres Glaubens besteht aus dem Beschenktwerden mit all dem Guten, das Gott für uns hat. Das gibt uns Halt und Stabilität und Festigkeit. Und auf diesem Fundament kann Gott uns in die Aktivität hineinführen. Wir durchdenken den Glauben und beteiligen uns an der Missio Dei, an der Idee Gottes für diese Welt. Aber damit wir nicht nur im Außen in der Weltveränderung bleiben, braucht es auch die Transformation. So kann Gott uns innen drin tief verändern und wir werden synchronisiert mit dem Charakter Gottes. Vielleicht hilft uns ein Bild, das Ganze nochmal zu veranschaulichen. Lass mich den Glauben mal mit einem Schiff vergleichen. Und in dem Fall wäre der stabilisierende Aspekt der Anker des Schiffes. Er gibt Halt, eben Stabilität, bewahrt davor, wegzudriften, von den Wellen und dem Sturm mitgerissen zu werden. Das Schiff hängt sicher an diesem Anker. Der stimulierende Aspekt wäre der Motor des Schiffes. Der Motor ist das, was das Schiff antreibt, bewegt und weiterbringt. Er verhindert, dass es bei Flaute einfach liegen bleibt und hält es aktiv und in Bewegung. Und der transformierende Aspekt des Glaubens, das wäre der Kompass des Schiffes. Er gibt die Richtung an, er zeigt, wo das Schiff noch auf Kurs ist oder eben auch von der Route abgekommen ist. Und bewahrt es davor, an irgendwelchen gefährlichen Untiefen zu zerschellen. Anker, Motor und Kompass. Stabilisation, Stimulation, Transformation. Und die Frage jetzt am Ende, hat mein Glaube genügend Stabilität? Also ich gehe jetzt nochmal zu dem Thema Stabilisation. Angeregt durch unsere Uganda-Reise habe ich mich gefragt, ob mein Glaube wirklich tragfähig ist. Ich habe so die ältere Dame vor Augen, die seit 70 Jahren gläubig ist, die sich nur selten tiefgründige Gedanken über Theologie gemacht hat, die aber ein Urvertrauen in Jesus besitzt, von Herzen dankbar ist, die weiß, dass ihr Leben in Gottes Hand ist und zuversichtlich in die Ewigkeit blickt. Und regelmäßig betet sie für ihre Kinder und Enkel, dass der Herr Jesus sie bewahrt und sie liebt ihren Gott unerschütterlich. Das beschreibt die stabilisierende Wirkung der Nachfolge. Und das ist äußerst kostbar. Aber es hat auch etwas Naives an sich. Da ist nicht alles zu Ende gedacht. Nicht jede Widersprüchlichkeit im Glauben wird wahrgenommen, geschweige denn aufgelöst. Ein befreundeter Theologe von uns aus Burundi, der inzwischen als katholischer Priester in Deutschland arbeitet, ist gleichzeitig unser Nachbar, weil wir direkt neben der katholischen Kirche wohnen, der erklärte mir, dass man in seinem Land viel seltener die Theodizee-Frage stellt als bei uns. Also die Frage, warum Gott das Leid zulässt. Dort haben Eltern bereits mehrere Kinder verloren, beten aber weiterhin um Schutz und Bewahrung für ihre Familie. Christen erleben tiefe Armut und vertrauen Gott weiterhin als ihrem Versorger. Bei uns wird man ganz schnell einwenden, was das Beten eigentlich noch soll, wenn man ein Kind verloren hat. Oder wo Gottes Versorgung bleibt, wenn am Ende das Geld wieder nicht reicht und man aufs Sozialamt muss. Und während Christen in Burundi Leiterfahrungen in ihr Leben und in ihren Glauben integriert haben, erscheint manchen von uns diese stabilisierende, verheißungsvolle Sicht des Glaubens doch allzu kindlich, unreflektiert und irrelevant. Ich nehme wahr, dass besonders progressive und postevangelikale Christen wie ich sich schwer tun mit der stabilisierenden Wirkung des Glaubens. Unsere Spielwiese ist die Stimulation. Dort findet der ganze Spaß statt. Das ist unsere neue Art der Spiritualität. Dinge auseinanderdenken und wieder zusammensetzen. Dekonstruieren und rekonstruieren. Anzweifeln und neue Perspektiven entdecken. Die billige Entlastung eintauschen gegen aktive Einmischung in die Ungerechtigkeit der Welt. Ich gehöre zu diesen Christen, die Stimulation lieben und ihre Früchte in Podcasts und Bücher zum Besten geben. Aber Durch den Besuch in Uganda wurde mir klar, dass die Geringschätzung des Stabilisierenden und die Betonung des Stimulierenden ein Luxus ist, den sich nur diejenigen leisten können, deren Grundbedürfnisse gestillt sind. Solche gedanklichen Spielereien, wie ich sie selbst dauernd mache, kann man sich eigentlich nur erlauben, wenn man krankenversichert ist, einen Job hat, über Einkommen verfügt, den Hausarzt vor der Tür hat, eine eigene Immobilie oder Mietwohnung besitzt und in einem ausgebauten Sozialstaat lebt. Christen in Uganda oder Burundi, die sind hauptsächlich damit beschäftigt, ihre unzähligen alltäglichen Sorgen immer wieder auf Gott zu werfen und ihm zu vertrauen. Das macht die stimulierende und transformierende Seite des Glaubens nicht unbedeutend, aber sie kann sich nur auf der Basis eines stabilen Glaubens entwickeln. Und gerade hier könnte auch progressiver Glaube Schlagseite bekommen. Was passiert, wenn das stabilisierende Fundament und das Grundvertrauen verloren geht und progressiver Glaube am Ende vor allem zur Kopfsache wird? Am Ende könnte dieser Glaube zu wenig Wurzeln besitzen, ausgehöhlt sein und nicht wirklich tragen und halten. Wenn die Verankerung verloren geht, könnte der Glaube wegdriften, Schiffbruch erleiden und in der Not schlapp machen. Steht da, ich möchte mich bewusst um die stabilisierende Wirkung des Glaubens bemühen und sie im Blick behalten, auch wenn meine Grundbedürfnisse ziemlich gut abgedeckt sind. Wenn eines meiner Kinder mit einer schweren Krankheit auf der Intensivstation landet, dann möchte ich an seinem Bett sitzen und Gott anflehen können, dass er es rettet, bewahrt, schützt und heilt. Ich möchte, dass mir in diesen Momenten diese Gebete nicht absurd vorkommen. Am Ende kann man diese ganze Predigt auf einen Vers und drei biblische Worte reduzieren. Die stabilisierende Wirkung des Glaubens, die hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Es ist eben dieses Gottvertrauen, das meinem Leben Halt und Sicherheit gibt. Die stimulierende Wirkung hat ganz viel mit Hoffnung zu tun. Ich werde aktiv, ich bin motiviert, weil ich auf das Reich Gottes hoffe und davon überzeugt bin, dass ich durch mein Handeln die Welt tatsächlich zum Blühen bringen kann. Und die transformierende Wirkung, die hat ganz viel mit Liebe zu tun. Ich glaube, es gibt nichts und wirklich gar nichts, das uns mehr verändert als die Begegnung mit der Liebe. Egal ob der Liebe von Menschen oder der Liebe Gottes. Darum gehört zur Stabilisation das Vertrauen, zur Stimulation die Hoffnung und zur Transformation die Liebe. Vertrauen, Hoffnung, Liebe, diese drei. In der Bibel lesen wir so: Doch hier und jetzt bleiben das Vertrauen, die Hoffnung und die Liebe, diese drei Lebenswirklichkeiten. Und die bedeutendste davon ist die Liebe. Ich glaube, eine Kirche der Zukunft fördert diese drei Aspekte des Glaubens. Um die stabilisierende Wirkung des Glaubens zu fördern, malt sie ein Gottesbild, das zu tiefstem Gottvertrauen einlädt. Um die stimulierende Wirkung zu fördern, ermöglicht sie Freiheit und Weite im Denken und ermutigt Menschen, sich aktiv an der Missio Dei zu beteiligen. Und um die transformierende Wirkung zu fördern, schafft sie durch Liebe, Annahme und Vergebung ein Umfeld, in dem Menschen echt und ehrlich werden können und wachsen dürfen. Und bevor wir jetzt noch ein Gebet sprechen, möchte ich euch einen Moment geben, zu überlegen, welcher dieser drei Aspekte ist bei euch, check dahinter, fühlt sich gut an, fühle ich mich beschenkt und wo würdet ihr sagen, da muss ich vielleicht noch mal nachbessern, da ist mein Glaube vielleicht auf schwachen Füßen, in der Stabilisation, in der Stimulation, in der Transformation, trägt mich mein Glaube, bewegt mich mein Glaube, verwandelt mich mein Glaube. Ein paar Minuten oder ein paar Sekunden Stille und dann komme ich nochmal zum Gebet.
Jesus, die Beziehung zu dir ist solch ein Geschenk. Das verleiht uns ganz viel Sicherheit, stabilisiert unser Leben. Es motiviert uns und stimuliert unser ganzes Leben. Und es verändert und transformiert unser Leben. Und damit ist unser ganzes Leben betroffen und eingespannt in das, was du in deiner Gnade und Barmherzigkeit mit uns tun möchtest. Ich danke dir für all deine Verheißungen. Ich danke dir für die Menschen in Uganda, in Burundi und an vielen Orten der Welt, die dich als ihren Versorger, als ihren Tröster, als ihren Heiler und Beschützer erleben. Ich bitte dich, dass du mir immer wieder genug Dankbarkeit schenkst für den ungeheuren Reichtum und Wohlstand, den ich jeden Tag genießen kann. Und ich bitte dich, dass es mir gelingt, über all dem nicht zu vergessen, wie sehr ich auf deine Güte angewiesen bin. Dass du es bist, der die Sonne scheinen lässt, den Regen fallen lässt und mich gesund erhält. Ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns hier, dass er wahrnehmen darf, wo sein Glaube ihn trägt, ihn bewegt und ihn verändert. Und wo der Glaube das noch nicht leisten kann. Und da bitte ich dich, dass du mit deinem Geist kommst und etwas wächst in unserem Glauben, das noch fehlt, das noch nicht voll entwickelt ist, damit wir zur Fülle, zur Reife unseres Glaubens gelangen dürfen. So segne ich euch mit der Kraft und dem Geist unseres Gottes. Amen.
Wir hoffen, dass du durch die Predigt gestärkt und aufgebaut bist worden. Die Predigt kann man übrigens jeden Sonntag auch live miterleben. Immer um 10 Uhr feiern wir zusammen Gottesdienst im Burgsaal an der Burgstrasse 8 in Thun. Nebst der Predigt prägen Musik und Anbetung, Gebet und kreative Elemente unsere Gottesdienste. Für die Kinder findet parallel ein liebevoll gestaltetes Kindergottesdienstprogramm statt. Nach dem Gottesdienst können bei Kaffee und Gipfeli und ab und zu sogar bei einem einfachen Menü neue Kontakte geknüpft und alte Freundschaften gepflegt werden. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, sei es beim nächsten Podcast oder auch live zu Besuch im Burgsaal. Herzlich willkommen! Bis dahin wünschen wir dir nur das Beste. Möge Gott dich mit seiner Liebe und Nähe begleiten.